Pixelflausch mit Dan und Jeff.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pixelplausch. Wir haben diese Woche ja einen Co-op-Review, eine Co-op-Review im Angebot. Und zwar haben wir das aktuell ja doch recht beliebte Spiel Valheim gemeinsam angeschaut, ausprobiert. Werden aber natürlich auch über die ein oder andere News noch sprechen und habe mir auch überlegt, ich sehe immer wieder von anderen Kollegen, die dann so über Spiele spielen, die ein Remake verdient haben bei all diesen Remakes, die aktuell rauskommen. Und da habe ich mir ein Spiel rausgesucht aus dem Jahr 2003 für die erste Xbox damals. Mehr dazu später.
Du hast also wirklich etwas total Obskures rausgesucht. Es ist nicht Blinks, Leute. Also es ist schon sofort raus für mich.
Okay, also es ist irgendwo obskur, aber trotzdem, ich muss nachher nur mal kurz raussuchen, weil, wenn ich das richtig gesehen hatte in meiner Vorbereitung, ist das Spiel entwickelt worden von einem Studio, was mittlerweile Namen gewechselt hat, und zwar Ninja Theory heißt. Das sollte ja dem einen oder anderen ein Begriff sein, dir jetzt dann vielleicht nicht unbedingt. Aber wie gesagt, dazu werden wir später noch ein bisschen dazu was erzählen.
Die machen bestimmt Farmsimulatoren oder sowas.
Nee, die machen schon Blockbuster. Das ist schon ein richtiger Name.
Ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass das ein richtiger Name ist und nicht was erfunden ist, aber...
Toller Witz. Nein, lass uns zum ersten Thema kommen. Valheim.
Ich hab's gefunden, furchtbar. Ja. Valheim, ja. Okay. Ja, für die Uneingeweihten, Valheim scheint irgendwie derzeit so der Knaller-Hit schlechthin zu sein am PC. Für uns ging das damit los, dass Jeff gemeint hat, wollen wir uns das nicht auch reinziehen? Und ich ihm dann geantwortet habe, ja, okay, man kann es sich ja mal kaufen. Dann müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zu viel spielen, damit wir es noch zurückgeben können, wenn es nichts taugt. Inzwischen habe ich selbst um die 50 Stunden reingesteckt, schon in gut 2 Wochen. Bei Jeff sieht es vermutlich ähnlich aus, ein bisschen weniger,
weil hat nicht jetzt die Zeit unbedingt, aber ja.
Und also es ist ganz, ganz eindeutig etwas, was süchtig macht. Wie fasst man dieses Spiel am besten zusammen? Weil es ist ja jetzt nichts, was es in der Form nicht schon mal gab, ne? Ich würde es quasi als so ein Survival, prozedural generiertes Survival-Spiel bezeichnen.
Definitiv, weil es hat, also wenn man es jetzt ein bisschen grob fassen würde, schon fast etwas von Minecraft, in dem Sinne, dass du halt wirklich in einer Welt, die halt, wie du schon sagst, halt Computer generiert, also jedes Mal wird eine andere Welt erschaffen, reingeworfen wirst und dann ja Ressourcen abbaust, dir dann nach und nach Tools erarbeitest oder erstellst, dir eine kleine Basis baust, da nochmal neue, ja, eine Werkbank, eine Schmelze, ein Kochtopf, hier und da alles mögliche an Sachen, um halt wiederum neue Gegenstände herzustellen, um eine bessere Ausrüstung zu haben, um halt in dieser Welt mehrere Endbosse
voranzukommen, genau. Ja.
Also das Ziel ist, glaube ich, 5 Endbosse sind es, glaube ich, im Nachhinein. Also
5 oder
halt,
6.
Ja, es sind also jedenfalls mehrere Bosse und das Ganze ist halt auch angelehnt, beziehungsweise in der Welt der nordischen Mythologie angesiedelt, also Odin, Thor und Co. Und Valheim soll dann sozusagen die 10. Welt sein. Es gibt ja, glaube ich, in der nordischen Mythologie 9 Welten, wovon eine dann Valhalla ist und eine Midgard. Midgard ist die Erde. Und das ist dann Valheim, wo man dann hingeschickt wird, ich habe es vergessen, was da jetzt genau die Story ist.
Es gibt irgend so eine hanebüchene Story, die sie sich haben einfallen lassen. Da gibt es halt irgendwelche bösen Alten, die man halt umnieten muss. Der erste nimmt irgendwie die Form eines Hirsches an. Der zweite ist ein großer, wütender Baum. Und so geht's dann unendlich weiter. Also es hat was von Minecraft oder, also Minecraft ist ja eigentlich noch das Falsche, da baust du ja diese Blöcke ab. Ne?
Von der Optik her ist anders, ja.
Auch vom Prinzip, ne? Hier kannst du dich ja nicht einfach wild quasi von deinem Startpunkt nach unten durch die Welt buddeln.
Okay.
Ja. Sondern es gibt dann doch ein bisschen andere Grenzen, aber es hat eher sowas von Rust oder Ark, Survival Evolved.
Also es geht jedenfalls in diese ganze Survival-Richtung, bau dir deine oder erober dir deine Welt, bau dir deine Welt um, genau, so wie du willst.
Und du hast Items zum Craften. Was mir gefiel, ist, du hast ein Skill-System, in dem du leveln kannst und musst, aber du levelst da drin nicht dadurch, dass du einfach nur stumpf Gegner umbringst und 650 Erfahrungspunkte sammelst, sondern du kriegst Level 69 im Äxte schwingen dadurch, dass du die Axt lang genug schwingst und auf die Gegner eingedroschen hast oder in dem Fall halt auf die Bäume eingedroschen hast. Ja. Das heißt, es ist praktisch alles so Learning by Doing und so zieht sich das dann auch durch das ganze Gameplay ansonsten. Ne? Also immer wenn du eine neue Ressource findest, sei das jetzt Fleisch oder Leder oder Blumen oder sonst was, wenn das in irgendeiner Form Teil einer Rezeptur ist, die du noch nicht kennst und du aber alle anderen Bestandteile zwischenzeitlich schon mal gesehen hast, dann hast du automatisch dann dieses neue Rezept gelernt. Das kann aber dann auch gleichzeitig bedeuten, dass du Dinge, die du findest, noch zwar halt findest und sammelst, aber noch nichts wirklich damit anfangen kannst, einfach weil du die ganzen Bestandteile noch nicht gefunden hast. Ne? Jetzt ganz konkret hab ich beispielsweise haufenweise Disteln gesammelt im Wald und mir ständig gedacht, ach, du brauchst die ja quasi nur für diese eine Rezeptur. Jetzt zwischenzeitlich haben wir rausgefunden, die brauchst du für jede Menge Rezepturen, du musst halt nur noch den ganzen anderen Teile finden. Was das Ganze dann wieder komplett in eine andere Relation stellt. Was aber halt auch cool ist, ne? Weil du musst halt diese Welt, die prozedural generiert wird, in der die Ressourcen dann auch zufällig verteilt sind, ne? Musst du ja dann auf eigene Faust erkunden. Und wenn man jetzt hier von Welt spricht, ne? Ist es dann vielleicht auch wichtig zu erwähnen, man startet praktisch auf so einer Insel, also man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt mal, dass es eine Insel ist, ne, sondern dadurch, dass du halt rumläufst, merkst du ganz schnell, ah, hier ist dann Wasser oder da geht's über eine Flussmündung an einen anderen Teil, aber irgendwann hast du alles mal umrundet und stellst halt fest, du bist tatsächlich auf einer Insel. Und diese Welt ist recht groß und du kannst halt von dieser Insel auf andere Inseln rüber segeln mit Booten. Das heißt, es ist wirklich quasi so eine große Weltscheibe, weil zur Erinnerung, die Welt ist selbstverständlich eine Scheibe mit Hohlkugel und nicht irgendwie tatsächlich diese seltsame Kugel, die Echsenmenschen uns aufzwingen wollen und, ich höre schon die Hubschrauber. Nein.
Aber was halt, würde ich sagen, ich will nicht zu unterbrechen, aber damit wir halt nicht zu
viel weit abschweifen hier bei Verschwörungstheorien.
Und zu viele in Monologen verfallen. Also es ist im Endeffekt ein Spiel wirklich, wo du halt permanent am Sammeln bist und oft, wie du halt sagst, anfangs nicht genau weißt, was du damit tust.
Vor allen Dingen am Entdecken halt. Ne? Ja, Entdecken. Das ist das, was mich so am meisten an diesem Spiel reizt. Du entdeckst ständig was Neues. Du findest ständig irgendwelche neuen Samen, damit du neues Gemüse anbauen kannst. Oder du findest raus, hier diesen Pelz, den kann ich jetzt dann endlich dafür verwenden. Das ist halt wirklich cool. Und es gibt diese verschiedenen Biotope. Mhm. Die nicht nur in ihrem Schwierigkeitsgrad halt unterschiedlich sind, sondern eben auch in dem, was man darin dann finden kann, unterschiedlich sind. Ne? Und das
gilt sowohl halt, das gilt halt sowohl für allein schon die Bäume. Das heißt, du bekommst anderes Holz aus den anderen Bäumen heraus, die du wiederum für andere Sachen brauchst, weil auch der Basenbau, wenn man so will, ist auch nicht direkt wichtig, aber kein unwesentlicher Teil des Spiels, weil man kann relativ schöne Sachen in dem Spiel bauen. Man muss dazu aber noch sagen, das Spiel ist halt in einer Early Access. Das heißt, das hier ist jetzt eine eigentlich relativ frühe Version des Spiels. Da wird noch sich vermutlich einiges ändern, einiges dazukommen. Und dennoch ist das Spiel jetzt schon doch relativ rund. es wirkt halt auch ein bisschen so, wo man denkt, so hier könnte man noch ein bisschen mehr machen.
Es fehlen sehr viele Quality of Life Dinge. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe 20 Steckrüben und 5 Stücke Fleisch und ich möchte aus diesem jetzt 5 Fleisch- und Steckrübensuppen machen. Ich habe alle Zutaten, um das 5-mal herzustellen. Ich kann jetzt nicht einfach drauf drücken, mach das bitte 5-mal, sondern ich muss klicken, 1,5 Sekunden warten, bis er das fertig produziert hat, nochmal klicken, 1,5 Sekunden warten.
Aber das sind auch Sachen, auch Sachen, die man von anderen, wie soll ich sagen, auch größere Produktionen haben teilweise immer noch diese Sachen mit drin, wo man denkt so, ey, warum macht ihr das nicht, dass es halt Quality of Life-mäßig besser ist.
Ja.
Das sind jetzt in meinen Augen Kleinigkeiten, aber wenn man halt das Spiel sieht vom Konzept her und von der Welt allem, von allem halt, da kann man eigentlich noch richtig viel draus machen im Endeffekt. Mhm. Und obwohl man da halt auch das Potenzial sieht, wo man auch was machen kann und auch diese Quality of Life-Sachen sieht, kann man trotzdem jetzt schon mit dem Spiel sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, das Spiel kostet aktuell so knapp unter 17 Euro oder 16 Euro irgendwas. Und wenn man auch jetzt auch auf die Steam Charts schaut, beziehungsweise die Aktivitätszahlen, in den letzten 30 Minuten, glaube ich, steht hier sogar, haben 254.839 Leute das Spiel gespielt.
Standpunkt heute, Zeitpunkt der Aufnahme, über 5 Millionen verkaufte Einheiten.
Ja, und der All-Time-Peak, also gleichzeitig Leute, die das gespielt haben, ist knapp unter 500.000. Also das sind schon Zahlen, da träumen große Publisher von.
Es ist auf jeden Fall, ne? Und dann muss man halt dazu sagen, das ist ein ganz kleines Entwicklerstudio, Iron Gate Studios, glaube ich, heißen die.
Ich schaue mal ganz kurz,
sind vorhin hier irgendwie stehen. 3-4 Leute. Keinesfalls jetzt ein Riesenverein, sondern eher auch wieder mal so ein eigentlich Nischentitel. Ne? Weil wenn du das vergleichst, ich meine, es gibt, wie gesagt, ne, es ist jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden. Conan Exiles oder so hieß mal so ein Teil, was jetzt irgendwann mal rauskam mit der Conan-Lizenz halt. Das soll anscheinend ganz ähnlich sein. Ne? Aber warum spielen die Leute halt nicht das, sondern das hier? Ne? Das finde ich so faszinierend. Und ich glaube ganz einfach, erstens die augenscheinliche Genügsamkeit von diesem Spiel. Es hat halt so eine vereinfacht ausgedrückte Voxel-Grafik, ja, die trotzdem richtig gut aussieht.
Das ist das Ding. Also es sind halt, wie soll ich sagen, Texturen, die halt wirklich sehr grob wirken, wenn man grob genau hinschaut. Ne? Aber dennoch ist es mit diesen Lichteffekten und halt auch mit Nebel und mit vielen kleinen Elementen, vergisst man das sehr schnell. Man hat ein doch recht atmosphärisches Spiel und das Krasse ist irgendwo dann doch, in Zeiten, wo teilweise Spiele an die 100 Gigabyte Grenze kommen oder sogar darüber hinausgehen.
Ja, dass er hat einen Gigabyte.
Das ist schon bemerkenswert im Endeffekt.
Und spektakulär würde ich das eher bezeichnen. Das ist einfach, dass man so viel stimmige Atmosphäre in so wenig Platz reinpressen kann, ist wirklich rekordverdächtig.
Aber du wolltest eine Aufzählung machen. Du meinst das gerade mit der das Spiel, warum das so erfolgreich ist,
glaube ich. Ja, also keine Aufzählung, aber einfach nur so meine Spekulation, woran das liegt. Ne? Das eine ist halt große Lizenz, spricht auch dann vielleicht eher einfach nur alle Leute an, die halt diese Lizenz mögen und schreckt dann gleichzeitig alle anderen ab. Während das hier, das ist halt einfach Nordmänner, Wikinger, keine Ahnung, ob das sexy genug ist für so das breite Massenpublikum, aber ich könnte mir da schon vorstellen, dass das allein schon die Leute anspricht und dann einfach diese wahnsinnig toll gestaltete Welt, diese obwohl sie halt zufallsgeneriert ist, ne, hast du trotzdem regelmäßig solche Stellen drin, wo du dir halt denkst, das hier sieht genauso aus, als hätte das jemand genau so platziert, damit das richtig geil aussieht, ne? Einfach weil die Beleuchtung halt sehr, 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 sehr viel ausmacht und die Atmosphäre da halt dann einfach stimmt. Ne?
Aber dazu zählt auch die Musik, die ist eigentlich sehr subtil, würde ich es jetzt bezeichnen, aber dennoch stimmig und wirkt halt auch wertig. Also es ist im Endeffekt ein Spiel, was sehr, sehr vieles richtig macht und jetzt wirklich
Sachen, obwohl es vermutlich kein Mordsbudget hatte. Ne?
Nein, also, aber das muss ich auch nicht haben. Aber das heißt, das sind halt Leute, die haben schon gewusst was oder eine gute Vision gehabt und die auch durchgezogen. Und es hat auch funktioniert irgendwo. Und es fällt mir eigentlich fast nichts ein, außer halt meistens so diese Quality of Life Sachen, wo ich sagen würde, das ist jetzt eher mau. Und
ja gut, mir fallen ein paar Sachen ein, aber ich meine, also dazu muss man ja auch sagen, du hattest ja auch schon angesprochen, es ist noch Early Access,
genau.
Das heißt, ganz viele Dinge sind noch nicht, kann final. Man auch nicht final nennen, ne? Dazu gehören beispielsweise Sachen wie wesentlich zu empfindlich reagierende Monster, die dich teilweise 1000 Kilometer gegen den Wind noch riechen und die sich dann ranschleichen. Also ich kann alle Events, an denen ich hinterrücks umgebracht wurde, weil sich plötzlich ein kilometergroßer Troll an mich herangeschlichen hat und mich aus dem Hinterhalt angegriffen hat, kann ich mich vivid erinnern und da habe ich dann auch ziemlich laut geflucht.
Ja, aber das, die man auch jetzt, also wie ich sagen, wo ich darauf hinaus will, sind halt so große Designfehler.
Nein, das sind keine Designfehler.
Das meine ich ja. Also wirklich Designfehler, wo ich sage, so, was soll das jetzt sein, beziehungsweise wo halt irgendwas irreparabel von vornherein schlecht gemacht wurde, sehe ich erst wenig, ist klar, die KI muss noch ein bisschen verbessert werden, vielleicht auch irgendwie das Balancing im Sinne von, wie stark einige Gegner sind, wie oft verschiedene Ressourcen droppen, wie stark die, verschiedene Sachen sind. Das ist ja alles
verschiedene
noch
Gegner spawnen auch. Ja. Hat, glaube ich, auch eine nicht unwesentliche Gewichtung. Ja. Und auch das Balancing zwischen Einzelspieler und Mehrspieler, weil, das muss man auch dazu sagen, ne, kann man ja theoretisch total asozial, komplett alleine spielen, dieses Spiel. Dann generiert man halt seine eigene Welt, läuft dann da rum. Man generiert so oder so immer seinen Charakter und der nimmt auch seine Ausrüstung und das, was er gerade im Inventar hat, zwischen allen Welten mit. Das heißt, man kann jetzt beispielsweise selbst was spielen und dann trotzdem sagt, keine Ahnung, dein theoretischer Kumpel aus England, nennen wir irgendwie irgendwas Nordisches, nennen wir ihn Gunnar, der sagt dann, hier, warte, du musst zu mir kommen, du musst herkommen, du musst mir helfen, ich bin gestorben in einem Dungeon-Tunnel-System, du musst da ganz schnell helfen, dann kannst du quasi in seine Welt reinspawnen, hast dann deine ganze Ausrüstung, kannst dann zu ihm kommen, ihn auslachen, dass er schon 8-mal an der gleichen Stelle gestorben ist und ihm dann helfen, dann kann er seine Sachen holen und du kannst dich wieder verkrümeln. Das geht alles. Ne? Du kannst theoretisch komplett alleine spielen und dann trotzdem alles mitnehmen, was du bei dir trägst, in eine andere Welt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das Spiel wesentlich leichter ist, wenn du mehr Leute hast.
Weil ich glaube auch, dass das Spiel, und das ist eine Sache, keine Ahnung, ob das jetzt rein sollte oder dass das geplant ist, dass einige Spiele, je mehr Spieler in diesem Spiel sind, je schwerer werden Sachen.
Ja, ja, das hast du hier auch.
Ist das auch,
ja? Das ist drin, das
okay.
Hat dieses Spiel auch, also Gegner haben mehr Lebenspunkte und hauen auch ein bisschen härter zu, wenn je mehr Leute auf dem Server sind oder sich halt verbunden haben. Nur glaube ich, ist dieser Schritt nicht so groß, als dass man das halt nicht tatsächlich mit mehr Spielern auffängt. Ne? Also mir kommt es wesentlich leichter vor, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Allein schon, weil dieses Spiel halt, Valheim hat quasi zwei Balken. Einmal Lebenspunkte und das andere ist Ausdauer. Und ohne Ausdauer machst du gar nichts. Weder sprinten, noch hüpfen, noch zuschlagen, noch bauen, noch blocken, noch sonst was. Und natürlich, wenn du zwei Ausdauerbalken hast, ist wesentlich besser als einer alleine, weil jetzt in meinem Fall beispielsweise, ich habe gar kein Problem damit, wenn ein Troll mich verprügelt. Das kann er meinetwegen minutenlang machen. Ich kann ihn mit meinem Schild blocken. Aber ich besitze nicht außerdem noch die Ausdauer, um, nachdem ich einen Block durchgeführt habe, was mich Ausdauer kostet, dann auch noch zuzuschlagen. Das heißt, wenn ich nicht eine zweite Person habe, die den Troll dann ihrerseits verprügelt, während ich den Troll ablenke, dann ist das Bekämpfen eines Trolls eine ziemlich langweilige Affäre. weil es einfach aussichtslos ist. Zu zweit ist es allerdings kinderleicht. Und das irgendwo ist, fehlt einfach da noch das Balancing. Ne? Deshalb einfach
wobei Early man, Access. Wobei man auch sagen kann, vielleicht ist das Spiel einfach konzipiert als ein Mehrspielerspiel.
Das ist ganz klar
als Mehrspieler. Und deswegen, also man kann es, glaube ich, nicht immer jedem allen recht machen in dem Zusammenhang und würde es auch jedem empfehlen, es nicht einfach nur alleine zu spielen. Klar, Nein. Man kann. Wenn man halt ein bisschen bauen will, ein bisschen Ressourcen farmen will, kann man das alleine machen, wenn der Kollege nicht online ist. Mhm. Aber halt das große Erkunden und auch den großen Spielspaß hat man eigentlich, wenn man zusammen spielt.
Ganz klar, also und, es ist ganz klar ein Mehrspielerspiel. Ich würde es keinem als reines Einzelspielerspiel empfehlen, ganz klar.
Würde auch sagen, also ich will jetzt auch die Tage nochmal schauen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Leute noch weiter in unsere Runde reinbekommen, um vielleicht ein bisschen mehr
dort drauf zu sein. Was, auf meinen Server?
Ja, wir sperren alles weg, alle Wertsachen und wir laden
Sie kriegen einen Initiationsritus. Wir setzen sie auf einer fremden Insel aus und wenn sie es dann zu uns zurückschaffen, dann dürfen sie.
Das könnte man auch mal so. Ja, also da steckt Potenzial drin, auch für so kleine Events online und so weiter. Aber okay,
also genau, unsere Empfehlung, Doppelpunkt zu empfehlen, Punkt.
Genau, das Spiel wirklich macht mir Spaß. Ich werde auch jetzt noch dranbleiben. Das Schöne ist auch jetzt, dass Dan es so organisiert hat, dass das, weil das normalerweise kreiert man seinen Server oder das Spiel auf seinem Computer. Das heißt, man ist der Host und wenn man selbst nicht online ist, können die anderen nicht auf diesen Server drauf. Wenn man jetzt aber halt einen Computer wählt, beziehungsweise einen Server wählt, wo man das Ganze dann drauf hostet, kann man theoretisch das Ganze dann auch dann spielen, wenn der andere, der Creator der Welt, nicht online ist, in dem Fall Dan. So ja, gesehen.
Da haben die alten Ägypter sowas erfunden, das nennt sich ein Dedicated Server.
Ja, und das ist aus guter alter Vorzeit heute
selten geworden. Auf dem Rosetta-Schrein schon damals festgehalten. Ach. Das war diese diese Kartusche, weißt du, mit dem mit den drei Punkten und der langen Schlange, die soll das Kabel darstellen.
Ah. Hm? Gott. Deine Witze werden immer besser. Jedenfalls, schaut es euch mal an. Für den Preis ist es auch jedenfalls keine große Missinvestition, wenn es einem doch nicht gefällt. Fragt eure Freunde, ob sie auch Bock haben oder vielleicht schon spielen. Schließt euch denen an.
Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass man Leute kennt, die es schon spielen. Also allein in meiner Freundesliste sind es 20 Leute. Also,
siehste, die können ja, da sind ja bestimmt ein, zwei Leute dabei, die wir auch einladen könnten.
Was? Die kann ich alle nicht ausstehen. Warum sollte ich die denn einladen?
Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum Dan solche Leute auf seiner Freundesliste hat, aber das lassen wir mal lieber.
Du kannst die ja nicht löschen, ansonsten wissen die, dass ich die nicht ausstehen kann. Gott sei Dank hört ja kein Mensch diesen Podcast. Ansonsten müsste ich mich ja jetzt wegen dieser Aussage schämen.
Falls ihr glaubt, ihr seid damit gemeint, schreibt mir bitte, macht einfach einen Kommentar auf die Seite. Ich schaue es mir an. Wir reden dann.
Das Risiko ist's wert.
Aber ja, dann machen wir weiter. Ich würde auch sagen, um ein bisschen jetzt Abwechslung zu bringen. Wir haben einige News, beziehungsweise ist in den letzten Wochen wieder einiges passiert, Ankündigungen.
Ja, durch unseren zweiwöchigen Aufnahmerhythmus, der nicht zweiwöchig ist, haben wir wieder jede Menge News dabei. Zwischenzeitlich gab es eine Nintendo Direct. Es gab eine State of Play von Sony, die wir uns sogar live angesehen haben.
Genau, da waren wir
Erik vom Kinocast.
Genau, da waren wir zu viert im Endeffekt in einem Livestream von Erik, unserem treuesten Zuhörer, und haben da die State of Play gemeinsam geschaut, auch teilweise Off-Topic-Sachen geredet und muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt das interessanteste, Streaming-Präsentationsding. Mhm. Gibt es dafür einen genauen Begriff? Weil früher nannte man sowas Pressekonferenz halt, aber ist ja mittlerweile
ein bisschen Videokonferenz.
Ja, Videokonferenz. Ich glaube, so die größten Punkte waren, also zum einen gab es ein bisschen mehr zu sehen zu Kena oder Kina, wie man es aussprechen will.
Kena Bridge of Spirits.
Genau. Ein Spiel, was wirklich sehr schön ausschaut, was halt so ein bisschen erinnert an so ein bisschen Zelda-mäßiges, also
Action-Adventure. Es hat was von Breath of the Wild, ja. Muss man ganz ehrlich sagen.
Also ist jetzt auch nichts Neues gewesen, aber
da habe ich, kurze Side-Note, habe ich quasi direkt am Tag danach gesagt, ich glaube, ich habe einen Grund, warum ich jetzt eine PS5 kaufen würde, dieses Spiel. Habe dann aber festgestellt, es kommt auch auf dem PC, dann bin ich wieder raus.
Ja, und es kommt auch erst wohl raus am 25. August, also dauert auch noch ein bisschen.
Dauert noch eine Weile, ja. Wird aber auch eine PS4-Version geben, wo ich jetzt mir nicht sicher bin, wie sie das machen wollen. Also, keine Ahnung, ne? Wird es dann eine Welt geben, die vielleicht ein bisschen segmentierter ist mit größeren Ladezeiten oder so? Oder ne? Muss man halt schauen.
Also sowieso, die meisten Spiele kommen jetzt noch
Parallel auf beiden Plattformen raus.
Ja. Ist auch speziell, wenn man dann sieht, dass die Auslieferung nicht unbedingt jetzt so verläuft, dass jeder halt, der eine will,
eine haben kann.
Ist das sowieso ein bisschen klüger und glaube ich auch so vorgesehen gewesen, dass ja wohl auch die nächsten 2 Jahre vieles für bei der Generation rauskommt. Es kann auch ein bisschen was zu sehen zu dem neuen Oddworld Soulstorm. Ist halt, wie man schon kennt, dasselbe Spiel halt mit Ape. Ist für Fans bestimmt sehr cool und die freuen sich bestimmt wie verrückt drauf, weil es gab, glaube ich, der letzte Teil ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen alt, im Endeffekt.
Kann so sein. Ich kenne nur die damaligen PS1-Originale. Ja. Alles seitdem ist komplett an mir vorbeigegangen.
Muss aber auch sagen, es hat mich nie gereizt, weil allein schon die Optik irgendwie, es reizt mich nicht, überhaupt nicht.
Also, ja, während dem Livestream hat Sarah ja gemeint, es ist ja direkt widerlich. Es ist halt was anderes. Ja. Muss man halt einfach sagen, es ist einfach ein komplett anderer Stil.
Aber auch vom Spielprinzip her, das ist, kann man das als Plattformer bezeichnen in gewissen Sinne?
Ich würde es nicht als Plattformer bezeichnen, nein.
Also es ist ja eigentlich Side-Scroller, aber halt dann.
Es ist für mich eher so ein Mix aus Adventure und Sidescroller.
Ja.
Ja. Rätsel lösen und
bisschen rumgejumpe.
Bisschen rumklettern und hüpfen, aber jetzt nicht wirklich viel. Ja.
Aber das soll dann wohl am 6. April rauskommen, wenn das nicht dann nochmal verschoben werden wird. Was ich jetzt weniger interessant fand, ja, da gab es nochmal ein Video zu Deathloop, das ist ja ein Spiel von.
Das war ja wirklich nicht was Neues.
Ja, nee, es ist ein Spiel, wo ich denke, es kann was werden. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich will das mal wirklich selbst erleben oder wirklich halt ein Match oder das Spiel halt live sehen. Mit dieser Deathloop-Mechanik im Endeffekt. Ist ja von den Dishonored-Machern von Arcane Studios, also gehört ja zu Bethesda, beziehungsweise gehört mittlerweile zu Microsoft.
Ja.
Aber kann auch eine coole Sache werden. Also eigentlich, die Arcane Studios machen eigentlich immer relativ coole Spiele, die nicht unbedingt immer sehr erfolgreich sind. Dishonored 2 war, glaube ich, jetzt auch nicht gerade der Verkaufsschlager, obwohl ich den ersten Teil sehr mochte. Schleichspiele liegen mir. Und auch Prey hatten die ja gemacht, glaube ich. Das ist auch ein Spiel, was eigentlich, also ist eigentlich ein Reboot, eine Reihe. Aber das war, glaube ich, auch ein relativ gutes Spiel, was zumindest halt die ganze Kreativität, Spielmechanik anging und auch Produktionsvalue. Aber glaube, kam das nicht so gut an von den Verkaufszahlen her. Mal schauen, wie es jetzt mit Deathloop weitergehen wird. Wo ich mir keine Gedanken machen werde, was die Verkaufszahlen angeht, ist Final Fantasy VII. Da gab es ein paar News während des State of Play und da habe ich noch mitbekommen, dass im Nachhinein noch mehr Ankündigungen kamen, was noch irgendwie jetzt folgen soll, beziehungsweise.
Also das Remake gab es jetzt erstmal kostenlos, wenn du PS Plus
hattest. Genau. Ne? Was aber auch nur die Version sein soll, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, für die PS4, weil es wird auch eine PS5-Version geben, die halt, glaube ich, das Upgrade integriert, also wenn du es gekauft hast, glaube ich, kriegst du das Upgrade noch mit dazu. Kam ich ja so komplett irren, aber es gab halt.
Ach ja, genau, ja. Während der Präsentation haben sie halt jetzt für Integrate, was halt, wenn ich das richtig verstehe, einfach nur noch Zusatzmissionen, Zwischenschieber also vor dem zweiten Teil ist.
Es ist zum einen für die PS5.
Und das PS5-Versions-Upgrade.
Genau, ein Upgrade, also bessere Texturen, mehr hier, mehr da,
Raytracing. Ja, und sie haben dann da die Unterschiede gezeigt und ich fand die PS4-Version hübscher.
Ist halt immer noch eine Sache, wie es bis dahin noch mal ein bisschen fein justiert wird vielleicht.
Ja.
Vielleicht waren die Lichteffekte für deinen Geschmack zumindest dann irgendwie zu krass oder irgendwie ein Filter, der drauf lag, der nicht gefallen hat oder so. Es wird jedenfalls mit einer Zwischenepisode rauskommen. Glaube, und hier steht, alle Besitzer der PS4-Version kostenlos bekommen. Das Upgrade kommt am 10. Juni auf die PS5 dann raus. Und die PS5-Version wird wohl hier beinhalten, ich zähle auf, neue Story-Episode mit Yuffie? Keine Ahnung. Muss aber zusätzlich gekauft werden. Okay. Ein Fotomodus, muss mittlerweile jedes Spiel haben, ein Fotomodus. Neuer Schwierigkeitsgrad, Grafik- und Performance-Modus, verbesserte Texturen, Licht- und Nebeleffekte. Ja, gut, das ist schon, ja. Ich lese kurz noch weiter. Messteil. Okay, ja. Hat aber mitbekommen noch irgendwo, dass noch weiteren Final Fantasy VII Content noch irgendwie angekündigt wurde. Aber hey, wenn euch das interessiert, ich bin jetzt kein großer Final Fantasy Mensch. Ihr wisst, wo ihr halt eure Infos bekommt, sei es jetzt GamePro, sei es jetzt irgendwie PlayStation direkt selbst oder da gibt es ja genug Sachen. Da gab es noch ein paar Bilder zu sehen von Crash Bandicoot 4. Ist ja eigentlich...
Was ja auch eigentlich schon draußen ist. Hä?
Sein sollte.
Oder sein sollte. Ach, das ist noch nicht draußen?
Nee, 12. März. Also.
Okay. Ich dachte, das wäre jetzt quasi die PS5-Versions-Upgrade-Version.
Nee, nee. Das ist okay, auch gut. Ein Spiel, was, glaube ich...
Wurde das dann noch oder? Quasi in allerletzter Sekunde verschoben?
Oder Moment, oder ist das jetzt nur der Upgrade, wie du schon meinst?
Kann ich das raus für die PS4? Ich glaube nämlich, dass es das schon gibt.
Ah, ich glaube, du hast sogar eigentlich. Recht.
Ja, also das
oh Gott, ja, du hast kaufen. Recht.
So, also. Ha!
Ich dachte immer das, weil wir das immer so präsentiert haben für die PS5, so, ja, das ist jetzt der große nächste Teil, Exklusivtitel für die
PS5. Nein. Du kommst gerade mit deinen seltsamen Waldbewohnern durcheinander. Du meinst eigentlich hier Ratchet und Clank, dieses Wiesel und nicht den Bandicoot. Weil der ist, glaube ich, PS5 exklusiv und noch nicht draußen.
Ich glaube, ich verschmelze im Kopf all diese verschiedenen Sachen mittlerweile.
Ja.
Da kam
warte, bis ein Sly Cooper Remake kommt und dann auch noch ein Waschbär dabei ist.
Da kam noch irgendwie war vielleicht sogar eine Ankündigung, also mir war es vorher kein Begriff, Knockout City, so ein, wie soll man das bezeichnen, so ein, ja, ein Sport.
Ein Action-Sportspiel. Das wurde zuvor auch schon auf der Nintendo Direct gezeigt.
Okay.
Es kommt also halt auch auf die Switch raus, ist ein EA-Titel, der halt vermutlich Multiplattform ist, also kommt ziemlich sicher dann auch auf der Xbox-Konsole raus,
ja.
Bietet anscheinend Cross-Platform-Play, das war ja die eigentliche News bei deren Vorstellung, dass man Multiplayer zwischen den Konsolen spielen kann. Wichtig deshalb, weil Sony sich ja normalerweise dagegen ein bisschen verwehrt hat.
Zumindest immer, bisher war es immer ein
Streit. Das wäre ja dann schon mal gute News. Allerdings könnte man jetzt auch ganz fies sein und dieses Cross-Plattform einfach nur so auslegen, dass man sagt, okay, PC und PS4 können oder PS5 können zusammenspielen, aber nicht die anderen Konsolen. Die müssen draußen bleiben.
Noch ein weiteres Spiel, was präsent, also angekündigt wurde oder erwähnt wurde, weil es ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wurde das Spiel schon irgendwann mal irgendwo erwähnt. Das Spiel heißt Solar Ash. Hat mir, wie gesagt, vorher nichts gesagt. Ist vom Entwicklerstudio von Hard Machine. Okay. Jedenfalls ist bei mir jetzt im Kopf wenig zurückgeblieben. Kannst du dich noch daran erinnern?
Nein. Absolut
nicht. Ich bin gerade hier am Schauen, ob sie irgendwie mit den Bildern, ob sie dann auch Erinnerungen triggern.
Absolut nicht. Was aber auch gezeigt wurde ist, ach, das ist dieses mit diesen seltsamen stilisierten Wibbelwobbelmonstern, glaube ich. Ja. Und dann dieses andere Loop-Spiel, wo du quasi so roguelike Planeten erkundest und jedes Mal, wenn du stirbst, ist irgendwas anders an dieser Stelle und du musst die Planeten immer wieder neu entdecken. Das sah relativ cool aus, bis sie Returnal heißt ja, das,
genau.
Bis sie irgendwie dann dieses Kampfsystem gezeigt haben, das war halt dann einfach.
Das war sehr actionlastig.
Upturnend, ja.
Also vorher war es relativ atmosphärisch und sehr so düster, bisschen horrormäßig, haben so ein bisschen so.
Es hatte so ein bisschen was von Dead Space und wäre quasi dann so willkommener Alien-Horror wieder mal gewesen. Und dann hast du aber plötzlich wirklich sehr fast-paced Combat, was halt irgendwie gar nicht dazu gepasst hat. Zumindest für mich nicht. Kann halt was sein, aber wird vermutlich nichts für mich. Ja. Aber ja, insgesamt war es eine verhältnismäßig kurze State of Play. Ich kann mich auch erinnern, dass wir quasi dann zum Schluss gesagt haben, ach, das war's schon.
Ja, auch weil irgendwie so dieser Boom-Effekt gefiltert auch noch kurz gezeigt wurde, Five Nights at Freddy's Security Breach, also ein neuer Teil dieser Horrorreihe, mit der ich auch nicht viel anfangen kann, weil allgemein Horrorspiele, wie vielleicht schon bekannt, nicht mein Ding sind.
Ja, aber auch das ist ja kein Exklusiv.
Wieder, also nicht als Risse zumindest. Dann zumindest noch ein Titel, das war auch das letzte Ding, was mich noch ein bisschen interessiert hat, zumindest von der Optik her, vielleicht auch vom System her, muss man mal schauen. Ist ein Spiel, was zumindest was Konsolen angeht, dann exklusiv ist für Sony-Dinger, aber auch für den PC rauskommt, das ist Sifu.
Ja. Was auch aussprechen. Oder Shifu,
ja. Genau. Ist so ein Kung-Fu-Spiel, was halt so ein bisschen so Grafikstil, leicht Cel-Shading-mäßig in die Richtung geht.
Ja.
Hat stilistisch zumindest schon mal einen Eindruck gemacht, aber müsste mich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, um wirklich sagen zu können, was genau dahinter steckt. Der Entwickler Slowclap sagt mir jedenfalls nichts, aber das muss ja auch nichts heißen. Aber dann würde ich, weil das hier ein Kung-Fu-Spiel ist, dann noch eine kurze Brücke schlagen.
Ja, okay. Oh.
Auf mein Remake-Vorschlag. Das
ist ein schrecklicher Segway hier. Ja.
Danke. Hab mir Mühe gegeben. Jedenfalls, das Spiel wird wohl den wenigsten Menschen was sagen. Und zwar, das heißt Kung-Fu Chaos. Das ist ein Spiel, was ich und ein guter Freund von mir aus Kindertagen, Laurent, zufälligerweise im Supermarkt mal gekauft hatten.
In der Grabbelkiste für 2 €.
Nee, nicht einmal. Das war damals, also das, keine Ahnung, wie viel es damals gekauft hat. Ich glaube, ich habe mir Shenmue 2 für die Xbox geholt und er sich das geholt. Der Blick von Dan ist jetzt gerade sehr entsetzend. Hast du ein Problem mit Shenmue 2?
Nein, ich habe ein Problem mit diesem anderen Titel.
Das ist nie gespielt.
Ja, ich habe trotzdem ein Problem damit.
Gottes Willen.
Die 2,5 Sekunden, die du mir aus einem YouTube-Video in Auflösung unterhalb von 1040p gezeigt hast, haben mir gereicht.
Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2003, ich bitte dich. Ich werde es mal kurz hier noch rausholen, weil...
Was 2003 schon mindestens 8 Jahre veraltet war.
Nein, das war damals sehr, sehr schön. Kung Fu Chaos jedenfalls ist ein Spiel... Das ist
totaler Schwachsinn.
der macht mir gerade hier alles kaputt. Jedenfalls, das Interessante ist, der Entwickler, damals war noch ein anderer Name, ich muss nur mal kurz rausfinden, wie er damals hieß, jedenfalls bekannt mittlerweile unter dem Namen Ninja Theory. Ninja Theory, um da noch aufzuklären, was die alles gemacht haben, gehen wir mal kurz auf den Wikipedia-Eintrag und gehen hier ein bisschen durch. Ja, Kung Fu K, das erste Titel hier eingetragen, aber über die Jahre haben die Sachen gemacht, wie zum Beispiel, und damit wurden sie relativ bekannt, würde ich mal behaupten, Hellblade Senua's Sacrifice. Hellblade war ein Spiel, was relativ große Wellen geschlagen hat, weil es dann, ich muss mal kurz...
Okay, der Name sagt mir zumindest was.
Ich zeige dir mal Bilder hier, Moment.
Ich habe es nicht gespielt, da ich kenne den Namen.
Ich will ihm, ganz kurz, Leute, wartet kurz, ich will ihm Bilder zeigen, damit es bei ihm triggert und dann er denkt, das Spiel. Also das Cover kennst du bestimmt.
Ja.
Okay.
Ich besitze es auch, zweifellos. In irgendeinem Handelbundle war es garantiert dabei. Ich habe es halt nur noch nie gespielt.
Okay. Nee, die haben auch damals DMC, also Devil May Cry, das Remake gemacht, also das Reboot eher, was jetzt nicht so gut ankam, Enslaved aus dem Jahr 2010, was auch als kleine Perle gilt.
Ja gut, das kenne ich.
Disney Infinite 3.0, das ist jetzt eher was für Kinder, glaube ich, gewesen.
Ach das?
Ja.
Das kenne ich auch.
Dann haben sie aber auch einen kleinen, wie soll man es ausdrücken?
Also du meinst das, du denkst jetzt, ich verarsche dich, aber das kenne ich auch.
Okay.
Sogar.
Dann haben sie noch ein Spiel gemacht, was letztes Jahr rauskam und glaube ich, soweit ich mitbekommen habe, relativ gefloppt ist. Und zwar Bleeding Edge. Das ist so eine Art Hero-Shooter, wie es auch Overwatch ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, dann doch irgendwie relativ hinten runtergefallen, obwohl, ja,
also ist gut. Das der verzweifelte Versuch gewesen, aus dem Fortnite und Overwatch-Hype noch ein bisschen Profit zu schlagen?
Ich würde auf keinen Fall Fortnite und Overwatch in denselben Tunnel werfen, weil das sind dann doch zwei sehr verschiedene Spiele.
Ja, aber trotzdem, ne, so diesen eher Comic-Stil Wie hieß das von Gearbox Software, was quasi zeitgleich mit Overwatch rauskam und heute kein Schwein mehr kennt, weil es quasi 2 Monate später wieder eingestampft wurde.
Da gab's was, ja.
Ja.
Aber gut, das ist halt das Problem, wenn du teilweise ähnliche Spiele zur gleichen Zeit rausbringst, es kann oft nur einer gewinnen.
Aufs Timing kommt's an.
Aber jedenfalls, das Erstlingswerk war halt Kung Fu Chaos, ein Spiel, was nennen wir es mal ein Party-Game ist, im Sinne von, dass man zusammen es spielt, bis zu 4 Spiele halt damals auf der Xbox waren, glaube ich, 4 Spiele nur maximal möglich. Es ist ein Fighting-Game, Beat'em-up-Game irgendwas, wo du aber halt nicht gegeneinander kämpfst, kannst auch ein bisschen gegeneinander kämpfen, also ein bisschen nicht behindern, glaube ich, war es. Aber du kämpfst eigentlich gegen dann, ja, andere Ninjas und andere Schurken.
Du meinst andere 2000er Jahre Stereotype.
Genau, weil es ist sehr krass stereotypisch. Ich habe von da kurz die Charakternamen gezeigt. Also in einem Remake müsste das unbedingt geändert werden, weil die sind dann doch relativ schon teilweise rassistisch, also nicht gerade sehr konform mit heutigen Standards zumindest. Und das Interessante ist, es ist auch ein Spiel, was regelmäßig die vierte Wand durchbricht. Weil auch das Setting ist sehr seltsam. Man ist eigentlich an einem Set von einem Kung-Fu-Film und man dreht eigentlich Szenen für den Film. Das sind halt die Level. Entsprechend wechselt auch die Szenerie, also die Sets wechselt man jetzt auch irgendwann mal auf der Titanic, in meiner Erinnerung zumindest. Also jedenfalls auf dem Schiff, was Titanic ähnlich ist.
Das ist für Titanic 2, wenn sie den Eisberg mit einem Roundhouse-Kick heimsuchen.
Dann ist wieder kreativ, wie immer. Ja. Nee, also es ist halt ein Spiel, was sehr verrückt ist, sehr abgedreht ist und
warum zum Teufel willst du davon ein Remake?
Also weil jetzt, es Spiele in dieser Art und Weise eigentlich fast nicht gibt.
Also du meinst jetzt so Arcade-Beat'em-ups oder wie?
In der Form, in dieser, wie soll ich sagen, dieser Humor. Er war nicht ganz korrekt, aber ist ein bisschen adaptiert zu heute.
Wie,
ne?
Wie heißt einer?
Oh Gott, ich muss wieder raus.
Dim Sum.
Ah, hier stehen sie sogar noch. Master Cho Yu geht ja noch. Ninja Fuya ist schon ein bisschen. Aber dann zum Beispiel, wo war die Stimme? Ja, Siu Tan Sauer. Also das ist schon so ein bisschen so, ja, wir gehen jetzt in Richtung China-Menü und
da heißt doch einer Dim Sum, oder?
Einer heißt noch Chop und Sticks, also Chopsticks. Dann gab es noch Captain Wonton.
Ah, Wonton.
Shouting, genau. Candy Roll. Also sind halt so ein bisschen so stereotypische Sachen. Schaut es euch einfach mal an, weil es ist, meine Beschreibungen tun diesem Spiel keine, wie soll ich sagen, es werden ihm nicht gerecht. Wie gesagt, es ist irgendwo trashig, es ist sehr veraltet, was die Grafik angeht. Aber Humor und auch die Musikgestaltung, weil es war dann schön asiatisch Kung-Fu-mäßig, Kung-Fu-Film, Musik gemacht, der ganze Stil, man hat halt die ganze Zeit einen Regisseur, der dich anbrüllt, was du machen sollst und hier und da und du hast eine Zeitbegrenzung.
Okay, also jedes Level. Es geht dir mehr um dieses Setting und jetzt nicht unbedingt um das Gameplay selbst.
Ja, um dieses Setting, um dieses, dass du halt...
Okay, ja, nee, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Dann würde ich sogar weniger von einem direkten Remake sprechen, sondern eher wirklich von einem Sequel. Und sagen, mach doch halt einfach ein neues, wie heißt es, Kung Fu Chaos? Ja. Mach Kung Fu Chaos 2 und die ganzen anderen alten Leute sind tot oder sind auf dem Weg zu ihrem Heimatplaneten gestorben. Und wir haben jetzt politisch korrekte, in Anführungszeichen, Namen für unsere Actionhelden. Aber weil dieses Setting im Sinne von, du drehst da quasi Kung-Fu-Streifen und Kampfsequenzen, indem du diese Kämpfe da machst, das finde ich tatsächlich auch cool. Da könnte ich verstehen, warum man das nochmal haben möchte.
Also es gab wohl auch immer wieder mal so über die Jahre Gerüchte, die halt komplett falsch waren, oder auch Interviews, wo dann gefragt wurde, ob denn Ninja Theory Lust dran hätte, weil eigentlich, sie sind ja mittlerweile eh ein Microsoft-Studio, das heißt,
okay,
die Lizenz liegt da vor ihnen und speziell in Zeiten wo halt Spiele wie Fall Guys, was halt sehr kurzweilig ist, wo halt auch ein Fortnite, was sehr bunt ist, Weil das auch im Endeffekt kann man das als ein sehr buntes Spiel halt bezeichnen, sehr skurriles, sehr überdrehtes Spiel halt bezeichnen. Ja,
ja. Sehr überzeichnet.
Wäre das jetzt nicht einmal so abwegig, dass das vielleicht, auch wenn es so ein kleiner Erfolg, also eine kleine Nische finden würde, aber trotzdem einige Käufer bräuchte, Käufer, ja.
Bekäme.
Genau,
eine danke. Käuferschaft hätte. Eine Kundschaft
bedient. Yes, danke, danke. Du rettest mir gerade den Arsch.
Ein Klientel hat.
Genau.
Seine Anhänger findet.
Aber wie gesagt, es ist 2003.
Ein Blödes auch ein Korn und so.
Ja, es ist 2003, das sind jetzt mittlerweile 28 Jahre, 18 Jahre. Gott, 28 ist ja schon. 18 Jahre altes Spiel. Ist das so? 18? Okay, ja. Danke. Mathe nicht
meine Stärke. 3 plus 18 ist 21, ja.
Yeah.
Oh Mann.
Ich kann doch ein bisschen rechnen. Aber schaut euch mal an, nur wie gesagt, es ist schon verdammt alt und entsprechend in die Jahre gekommen. Aber der Humor und alles und einfach so Kampfspiele an sich machen auch immer wieder mal Spaß. Man kennt ja.
Es ist doch ein Xbox-Spiel, das läuft doch auf der neuen Konsole, oder?
Das ist das Ding ist, wenn sie eine digitale Version davon haben, ja.
Ach, gibt's, du kannst digital- die alten Discs nicht reinschmeißen.
Glaube nicht.
Also so hatte ich das verstanden mit dieser Backwards Compatibility auf der Series X. Hast du es schon mal probiert?
Ich habe das Spiel nicht, das hat der Laurent.
Ach, du hattest Shenmue gekauft und er hat...
Ja.
Ah, gut, da hatte ich vorhin halt vor Schreck nicht richtig zugehört, dass ich dachte, du wärst der Wahnsinnige gewesen, der sich das da gekauft hat statt Shenmue. Aber ist okay.
Ich habe mir auch Shenmue damals gekauft, ohne zu wissen, was es ist. Das war immer so, hey, doch,
warum nicht? Der Münzen in Getränkedosenautomatenwerfe-Simulator.
Und in, wie heißt das mal, Pachinko. Pachinko-Automaten und so weiter, also... Übrigens, Shenmue 2, wunderbares Spiel.
Super Spiel, ja.
Nur halt auch, hat irgendwo seine Macken, aber trotzdem, die sind auch schön. Hast du schon mal Shenmue 3 irgendwie probiert?
Nein.
Okay. Das
Nein, ich war jetzt nicht so wild darauf, Gabelstapler zu fahren.
Ich werde es mir irgendwann mal anschauen, weil die Reihe liegt mir dann doch irgendwo am Herz, auch wenn ich Teil 1 nie gespielt habe, weil kein Dreamcast, auch glaube ich, gab es den ersten Teil überhaupt für die Xbox?
Ich glaube nicht.
Nee. Aber kein Dreamcast. Wer hat überhaupt eine? Hattest du einen Dreamcast?
Nein.
Ich kenne
aber tatsächlich Leute, die eine hatten.
Ja. Unter anderem mein Freund Laurent.
Es sind alles ganz seltsame Leute, muss man dazu sagen.
Laurent fühle ich angesprochen.
Ja, keine Ahnung, ob das bei ihm auch so ist, aber bei mir ist halt der Querschnitt: 3 Leute hatten eine Dreamcast und die sind alle 3 sehr große Sonderlinge.
Okay.
Ja, also 100%. Erfolgsquote. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Vermutlich nicht.
Aber von
andererseits bin ich auch ein Sonderling. Also von daher.
Sind wir das nicht irgendwo
alle? Sind wir das nicht alle? Ja.
Aber kommen wir von Sonderlingen zu anderen seltsamen Wesen? Und zwar Pokémon. Hohoho, meine Überleitungen sind heute doch on fire.
Das ist unfassbar.
Jedenfalls gab es auch mittlerweile eine Pokémon Presents, glaube ich, heißen die Dinger. Da wurden einige neue Teile vorgestellt, weil es ist ja dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum von Pokémon. Mhm. Und in dem Zusammenhang will ich aber noch vorher kurz einen Kommentar von Erik vorlesen, beziehungsweise darauf eingehen, weil wir hatten, glaube ich, irgendwie in der letzten Folge oder einer der älteren Folgen mal gesprochen über Pokémon gemeint, oder da meinte ich, glaube ich, Pokémon, die neuen Pokémon-Spiele seien Spiele für Dummies, also runtergedummt. Und er meinte halt, dass die Spiele ja, also die ersten Spiele, die wir damals gespielt haben, oder auch nicht, also ich habe sie gespielt. Hattest du die gespielt überhaupt? Mhm. Teil, ja. Oder ich lese einfach mal vor, bevor ich mich jetzt irgendwie das Ganze
falsch verhaspele. Ja,
genau. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir damals mit Pokémon-Spielen aufgewachsen sind. Für viele waren es damals die ersten Spiele. Ich habe in den 90ern ein paar Jahre in einem Games-Laden gearbeitet. Damals gab es Gameboy-Editionen mit einem Pokémon-Spiel dabei und vielfach haben Eltern das als erste Konsole für ihre Kids gekauft. Diese Kids wie ihr, also wir, sind natürlich jetzt erwachsen und können mit den aktuellen neuen Spielen nicht viel anfangen, weil zu simpel. Aber die Teile verkaufen sich wie geschnitten Brot, weil zusätzlich eine ganze neue Generation nachwächst, für die das erste Game überhaupt ist. Und da muss es einsteigerfreundlich und leicht sein. Da fällt mir dazu ein, also das würde ja bedeuten, dass die Kinder von heute, also so wie ich es jetzt verstehe, wie er es dann so die schreibt. Die
sind dümmer als wir.
Könnte man so verstehen zumindest.
Ja, sind sie ja auch. Also, hast du schon mal mit einem Erzieher gesprochen?
Das ist eine Diskussion.
Die ganzen Rotznasen von heute, die kannst du ja total in die Tonne treten.
Das sagt doch jede Generation über die, auf die neue. Also jede alte Generation sagt das über die neue Generation. Mhm. Aber mein Punkt ist mehr der, also wenn heute noch die Pokémon-Spiele gemacht würden, wie soll ich sagen, von der Machart, und mir geht da eher noch weniger der Inhalt, weil das, die Kampfsysteme sind ja alle gleich geblieben im Endeffekt. Das ist irgendwie vorher mehr oder weniger.
Keine Ahnung.
Also Schild und Schwert.
Doch jetzt irgendwie dann, dass zwei Pokémon gleichzeitig kämpfen lässt oder diese Giga-Evolutionen.
Ja, aber das ändert ja nicht so aber viel.
Es ändert nichts an diesem Rundenkampf.
Genau, und das ist ja auch bestehen geblieben. Und das finde ich auch gut. Mir geht es meistens nur darum, dass, der Grafikstil gefällt mir überhaupt nicht, und da kommen wir noch gleich nachher noch drauf zu sprechen. Das ist halt so ein.
Also ist Geschmackssache.
Ist eine Geschmackssache, klar, aber speziell, wenn man jetzt Remakes macht von alten Teilen, und da gab es eine Ankündigung, die halt ein bisschen kontrovers aufgenommen wurde, warum behält man nicht diesen Pixel-Look-artigen Look bei in einer neuen Version? Weil beispielsweise man hat ja gesehen, dass das Zelda Link's Awakening. Mhm. War auch ein Remake von einem Pixel-Top-Down-Gameboy-Spiel.
Ja.
Und den Grafikstil, den sie gefunden haben, ist wunderbar.
Ja.
Das ist einfach, es ist nicht mehr Pixel, es ist aber immer noch ja, Top-Down-Draufsicht mit einem Kniff und schön gemacht.
Es sieht aus wie Spielzeug, deshalb genau. Sieht es niedlich aus.
Und man kann ja auch, ich glaube, wie es von Rocket Beans meinte, oder meinte irgendjemand, Octopath Traveler ist ein Spiel, was auch einen Pixel-Look hat, aber in modern. Und das wäre auch ein Look, der halt ein Pokémon-Spiel gut tun würde. Aber nein, sie gehen einen anderen Weg. In puncto Pokémon für Dummies, da gab es ja die ganze Pokémon Let's Go-Sache. Und das ist faktisch nochmal runter reduziert. Das finde ich halt irgendwie, naja, die Neuankündigungen, und da kommen wir jetzt auf die Neuankündigungen, gehen nicht diesen Weg. Und zwar wurden jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Titel angekündigt. Und zwar einmal das Remake von Diamant und Pearl war es, glaube ich. Und zwar ist da halt der Grafikstil, geht auch in diesen Chibi, glaube ich, ist der Begriff, Look. Also dieses verniedlichte, große Augen, kleinen Figur-Ding. Mhm. Aber wirkt eher billig. Also im Sinne von, wenn man jetzt vergleicht, wie gesagt, zu diesem Zelda-Spiel, was auch in diese Richtung geht, von diesem Look her, aber halt in wertig, schön und plastisch macht, also dieses Spielzeug-Ding, macht das hier eher einen Eindruck wie so ein 0815, man kann schon fast sagen, Smartphone-Game-Ding. Ja, und da.
Aber Erik hat trotzdem recht, die Dinger werden sich trotzdem.
Nee, das bezweifle ich doch gar nicht.
Sie nicht gut verkaufen.
Die Marke Pokémon ist zu meiner Verwunderung immer noch sehr, 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 sehr groß. Andere Marken aus dieser Zeit sind heute kaum mehr präsent. Mhm. Also, um jetzt den direkten Konkurrenten Digimon danach kräht heute, glaube ich, also es kommen immer noch Spiele raus, überraschenderweise, aber im Vergleich ist das jetzt eher was
Kleineres. Es gibt nur ganz seltsame Menschen, die bei der Musik Mana tanken, aber ansonsten gar nichts. Ja.
Okay.
Das ist weiter. Okay, weiter. Okay.
Dann ein Spiel, was dann noch irgendwie ein bisschen vielleicht interessanter sein könnte, ist Pokémon Legends Arceus, also Arceus. Arceus?
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 Arceus? Arceus? Nein, warte, das ist Product Placement.
Jedenfalls ist das ein Open-World-Abenteuerspiel, was so ein bisschen erinnert an die ganzen, also an das letzte Zelda, Breath of the Wild. Und spielt halt in einem feudalen, japanesken Pokémon-Welt.
Okay.
Also ist halt so früher, als die Menschen schon mit Pokémon hantiert haben.
Als der Pokéball noch aus Holz war.
Ja, vermutlich.
10.000-fach gefaltetes Katana-Schwert gegen Lugia.
Ja.
Keine Ahnung, war jetzt aus irgendeinem Grund der erste Pokémon-Name, der mir einfiel.
Sehr gut.
Guck mich nicht so an.
Nee, ist so okay. aber jedenfalls, das ist halt nochmal ein anderer Ansatz und der könnte auch interessant sein. Muss man schauen, was dabei rauskommt. Jedenfalls wurde das auch angekündigt. Das soll 2022 rauskommen. Übrigens, das Remake von Diamant und Perl soll Ende 2021 rauskommen. Also Ende diesen Jahres, Gott. Dann das neue Pokémon Snap-Spiel. Das kommt am 30. April raus, diesen Jahres.
Das, keine Ahnung, Pokémon Snap, das richtet sich ja wieder komplett an eine andere Kundschaft. Das ist ja, Pokémon Snap ist für mich sowas wie Animal Crossing. Das spricht eine komplett andere Klientel an.
Ich würde nicht sagen andere, das ist ja immer noch...
Oder eine gemütlichere Klientel an. Menschen, die etwas entdecken wollen und langsam diese Welt genießen wollen.
Ja. Entschleunigt. Ist ein entschleunigtes
Spiel. Spiel, genau.
Aber also ich habe damals, hattest du damals das gespielt?
Nein. Ich hatte keinen N64.
Ich hatte einen, ich hatte es auch gespielt, hatte auch damals Pokémon Stadium, wo ich immer noch die Minispiele, mit die besten Minispiele eines Spiels finde, wo halt Minispiele eher so ein Nebending waren. Jedenfalls Pokémon Snap damals fand ich eine coole Sache. Heute. Ich bin einfach zu sehr raus aus dem ganzen Pokémon-Universum, obwohl ich immer wieder ein bisschen versuche, reizt mich jetzt weniger. Also ich mag allgemein am liebsten, also wenn es jetzt irgendwie um Pokémon geht, bin ich immer noch so in einer Original 151 Pokémon. Die anderen Monster halt, also sind mir dann immer weniger irgendwo egal, weil die teilweise auch vom Design her schlechter wurden. Meiner Meinung nach ist eine Geschmackssache. Und auch bin halt mit den Originalteilen aufgewachsen. Entsprechend ist das nochmal was anderes. Aber es gab noch ein paar andere kleine Ankündigungen Richtung Pokémon Go, auch dem aktuellen Pokémon Schild und Schwert. Aber das soll es mal gewesen sein. Also diese drei großen Spiele waren jetzt in dieser Pokémon Presents drin. Glaube halt, dass das insgesamt eher gemischt aufgenommen wurde. Zumindest ist das mein Eindruck gewesen von den News und Reaktionen. Das muss aber nicht unbedingt die allgemeine Wahrnehmung sein, weil Bubble. Aber jedenfalls die meiste Aufregung, die ich mitbekommen habe, war halt der Stil von dem Remake, also von der Optik.
Aber Erik hat schon recht, diese Spiele sind vermutlich bei sehr vielen Haushalten praktisch der Grund, warum die erste Konsole in Anführungszeichen angeschafft wird.
Ich bezweifle sie auch gar nicht.
Ja, es ist halt dann einfach so, ne? Und dann richtet es sich eher an eine jüngere Kundschaft und dann wird es halt immer einfacher und immer simpler und immer mehr.
Aber so dieses Vereinfachen,
Verniedlichung hier musst die jetzt kitzeln, dann sind sie glücklicher und wenn du sie lange genug streichelst mit deinem Stylus, dann sind sie sehr viel glücklicher und können sehr viel besser kämpfen im Kampfsystem, als wenn du die mit der Peitsche vor dir hertreibst. Ist halt so.
Ja, aber was ich interessant finde, ist einfach die Tatsache,
niemand nimmt dir die blaue Edition weg.
Nee, ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, was verlaufen dich? Ich bin nur jemand, der sagt so, ich find's schade, weil was mich interessieren würde, wäre halt ein Spiel, was halt zumindest von der Optik her es ähnlich macht, halt wie sie es gemacht haben bei Link, Link's Awakening. Ich find's halt auch nicht wirklich gut überlegt, weil zumindest jetzt die ältere Pokémon Kundschaft, die sind jetzt eher weniger geneigt, weil habe jetzt auch mitbekommen, dass sehr viele Leute von Schild und Schwert enttäuscht waren, obwohl das klar bei Kindern kommt das dann gut an, weil die halt, wie jetzt teilweise das erste Teil oder der zweite Teil.
Es ist prinzipiell, wie Erik schreibt, teilweise das erste Videospiel, was die haben. Dann ist logisch, dass die total begeistert sind davon.
Aber was ich interessant finde im ganzen Ding hier, du hast eigentlich drei Spiele, okay, Snap lassen wir jetzt außen vor, aber jetzt zwei Spiele, die wiederum, was Optik angeht und bei Pokémon Legends auch vom Spielprinzip her, wieder einen ganz anderen Weg gehen als die Teile davor. Hätte jetzt gedacht, zum Beispiel, dass jetzt bei einem Remake von einem alten Teil man die Rezeptur von Pokémon Let's Go wieder nehmen würde. Aber nein, vielleicht auch, weil sie erkannt haben, dass Pokémon Let's Go nicht so gut ankam. Kann sein. Die Verkaufszahlen sind ja immer nur eine Sache. Es ist immer eine Frage auch, wie waren nachher im Endeffekt die Ratings auf den Metacritic und hier und da und die Presse, wie hat sie reagiert darauf. Vielleicht machen sie es davon abhängig. Oder sie sagen einfach, Pokémon ist für die eine Spielwiese und die versuchen so vieles aus, wie einfach nur geht, was ja auch okay wäre. Trotzdem finde ich irgendwo für ein 25-Jahre-Jubiläum wirkt das jetzt ein bisschen mau.
Ja,
mau,
also. Ja.
Mal schauen, was
solange, für Preise solange es Konsolen verkauft.
Das wird's eh.
Wird Nintendo an der Sache nichts ändern.
Ist ein System Seller, also ja. Das ist jedenfalls.
Wenn wir gerade bei Systemen sind, es gibt ja dieses Gerücht trotzdem, dass eine neue Switch kommen könnte. Ob es jetzt dann später eine New Sternchen-Emoji Switch wird oder ob es eine Switch Pro oder sonst was in dieser Form gibt. Also wie der Name später ausfällt, ist noch nicht wirklich gewusst und ansonsten ist nicht wirklich viel gewusst, aber immerhin gibt es irgendwie Berichte von Bloomberg, dass Nintendo da trotzdem an etwas arbeitet. Das Upgrade soll sich wohl anscheinend hauptsächlich in der Displaygröße des Handhelds widerspiegeln. Ne?
Genau, also, das soll auf 7 Zoll anwachsen. Genau.
Und auch in Zukunft dann ein OLED-Panel sein. Das wäre deshalb cool, weil besserer Kontrastwert ist auch cool unterwegs, sieht halt besser aus. OLED ist einfach for the win.
Und glaube auch weniger Energieverbrauch.
Ja, der Stromverbrauch ist Pi mal Daumen ein bisschen besser, ja. Anscheinend soll es auch die Auflösung unterwegs immer noch dieselbe sein, also 720p Auflösung, aber es soll eine Unterstützung für 4K-Displays kommen im gedockten Modus, allerdings anscheinend hauptsächlich über Upscaling, also quasi die interne gerechnete Auflösung ist um ein Vielfaches geringer und dann wird das hochgerechnet. Könnte sein, dass da dieses Deep Learning Super Sampling zum Einsatz kommt von Nvidia. In der Switch steckt ja jetzt schon ein Nvidia-Chip drin. Könnte sein, dass das halt in der Zukunftsversion auch dann Teil davon ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wäre dann natürlich ein ziemlich großer Schritt, ne, für so eine kleine Konsole und vielleicht dann auch die Möglichkeit, visuell zumindest nicht wirklich Schritt halten zu können mit den anderen, aber wenigstens ein bisschen wieder auf Grund gut zu machen. Ne.
Ja, aber ich bin wirklich gespannt, ob jetzt wirklich noch eine Switch Pro rauskommt, weil das war jetzt wirklich so ein Gerücht, was immer wieder hochgekocht ist, wieder dementiert wurde, dementiert wurde. Aber eigentlich wäre es in der Strategie, in der Tradition von Nintendo, allein wenn man schaut, wie viele Iterationen der DS oder ja doch der DS bekommen hat, da gab es ja halt der Lite, dann gab es halt den 3DS, den 3DS,
New 3DS
und dann den New 3DS Plus oder eine größere Version.
DS Plus, den großen DS, dann gab es den großen 3DS, dann gab es den großen New 3DS mit zweitem Steuerkreuz und Schlachtmethode.
Und vor allem, weil ja eigentlich die Switch mittlerweile halt auch den Handheld ersetzt, den sie halt dann irgendwann mal hatten oder lange Zeit halt immer hatten.
Ja. Es macht auch Sinn, quasi auf dieses 7 Zoll Display hochzugehen, einfach damit auch noch ein größerer Unterschied zur Switch Lite ist. Weil die Switch Lite hat 5,5 Zoll und das ist nur unwesentlich kleiner als die größere Version. Und damit hast du quasi ein bisschen mehr Atemraum zwischen den beiden Konsolen. Ne?
Um ein bisschen mehr Kontext zu geben, die aktuelle normale Switch hat halt 6,2 Zoll, das sind 15,7 Zentimeter. Die neue Version wird dann mit 7 Zoll umgerechnet 17,8 Zentimeter. Also es ist,
glaube ich, 2 Zentimeter kommt es manchmal an, Jeff.
Ja. Und die Produktion soll wohl schon im Sommer beginnen und dann im vielleicht sogar schon für dann das Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen. Mal schauen, kann sein, vielleicht hält sich ja, du meintest vorhin im Vorgespräch, dass vielleicht so in den Zeitraum, wo normalerweise die E3 stattfinden würde, die ja, glaube ich, dieses Jahr überhaupt nicht stattfindet, mal wieder, wegen bekannten Gründen, dass es dann vielleicht um diesen Dreh herum dann die Ankündigung geben wird.
Eine größere Nintendo Direct wieder gibt und weil auf dieser Nintendo Direct sträflich vernachlässigt wurde, das zweite Breath of the Wild war nicht da, das neue Metroid war nicht da, es gab kein Mario Odyssey 2. Also quasi die drei großen Hitter waren nicht da auf dieser Nintendo Direct. Und ich könnte mir vorstellen, dass die quasi gebunkert werden für die mauen Tage im Sommer. Und dass das dann praktisch für eine Nintendo Direct dann aufgehoben wird, die zur E3, wenn die denn da wäre, ohne Humandefizienzvirus dann tatsächlich gezeigt werden. Zusammen mit der Konsole, könnte ich mir wirklich vorstellen.
Ja, aber was ja ein großer, also eigentlich ist es mittlerweile, glaube ich, eine große Marke für Nintendo, ist halt Splatoon. Da kam ja mit Splatoon 3. Mhm. Das war ja, glaube ich, wirklich die Ankündigung dafür. Also das war ja, glaube ich, vorher nie bekannt, dass da also es war nicht bekannt, dass so ein dritter Teil rauskommen würde. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile bekannt und glaube halt auch bei den Leuten, die halt,
kam relativ gut an, ja.
Ich glaube, dass Leute wie Erik zum Beispiel, der hat, glaube ich, mit seinen Kindern, das sind doch, also 1 und 2, doch etwas ausführlicher gespielt. Ist auch, glaube ich, ein relativ cooles Spiel, weil es ist halt einfach, mal ehrlich, es ist ein Shooter, der kinderfreundlich ist. Das ist auch schon mal eine Leistung, das hinzukriegen.
Ja. Ja, ja.
Und das Spielprinzip an sich ist auch relativ ausgeklügelt und gut, halt mit den Farben, da kannst du in den Farben. Ist, also ich habe es nur ein paar Mal gespielt, ich bin jetzt nicht so drin versiert.
Ich hatte es damals nur auf diesem Presse-Event für die Switch damals gespielt.
Aber was jetzt, glaube ich, keiner mehr irgendwie jetzt darüber, was irgendwie ein Wort verloren hat, war irgendwie noch ein neuer Teil für ein ARMS, oder? Dieses Boxing, ja, Lama, lange Arme.
Nix. Nein, okay. Kam nichts mehr. Stattdessen haben sie den wohl unbeliebtesten Zelda-Teil als Remake angekündigt. Skyward Sword.
Aber das ist ja der Teil, der für die Wii U rauskam oder für
das
die Wii?
Das ist der Teil, der noch für die Wii rauskam.
Okay. Den habe ich nie gespielt. Also das ist,
glaube ich, das lag daran, dass die auf diese bescheuerte Idee kamen, dass man zum Kämpfen mit der Wiimote rumwackeln muss.
Nunchucks und so weiter.
Und das ganz einfach überhaupt nicht funktioniert.
Ja, da gab es auch noch ein Spiel, das hieß, glaube ich, True Steel oder so für die, oder es gab jedenfalls auch für damals für die Wii auch ein Spiel, was
so ein komplett auf dieses
Shooter. Ja, Lightgun Shooter, aber halt mit Samurai. Mit also Samurai mit so,
ja, ja. Schrecklich.
Die Idee ist immer sehr interessant.
Ja, die Dinger funktionieren aber nicht.
Ja, das ist das Ding. Jetzt auch noch, ich hatte dir heute noch ein Video geschickt, weil Microsoft jetzt irgendwie mit Microsoft Mesh, glaube ich, heißt das, eine Brille vorgestellt hat, die halt mit Mixed Reality, also VR und AR, also Augmented Reality und Virtual Reality, das Ding ist halt, dieser Trailer sieht natürlich fantastisch aus und wie halt dieses Konzept dann halt dargestellt wird, wie das im Alltag zum Einsatz kommen wird. Das ist auch alles schön und gut, aber das ist alles
zu Zukunftsmusik. Hast du Microsoft dich damals eingeladen für die HoloLens?
Nee.
Nee? Weil mir hatten sie die HoloLens damals gezeigt, das war schon...
Nee, das ist auch immer, das sind schon coole Sachen, aber das ist immer dieses, wie es nachher auch wirklich in der Realität umgesetzt wird, im Sinne von, ja, wo es zum Einsatz kommt.
Also diese Brille, ne, damit die Leute sich was vorstellen können, dass es quasi legt diesen Augmented Reality Overlay über das, was du sowieso schon siehst. Ne? Das heißt, wenn du zu dritt oder viert an einem CAD-Projekt arbeitest beispielsweise, ne, oder an einem Fluid Dynamics Projekt, dann siehst du das vor dir als 3D-Objekt in diesem Raum und kannst dann halt drauf deuten und sagen, hier, da müssen wir noch irgendwas ändern und hier zoom mal an die Stelle ran. Ne? Ich sehe da den Haupteinsatzzweck von solcher Technologie auch eher im professionellen Bereich. Ne? Also wenn du schaust, auch jetzt schon im Autohersteller setzen ja sehr viel auf Virtual Reality und Augmented Reality als Technologietreiber, um halt Produktionsschritte auch zu verbessern. Jetzt nicht nur bei der Kundenakquise, sondern tatsächlich auch bei der Produktion und bei der Entwicklung und dem Design. Ne?
Aber ich würde mal behaupten, dass wenn es jetzt diese Version der Brille noch nicht das leisten wird.
Bis das wirklich serienreif ist, damit du tatsächlich AR-Spiele bei dir zu Hause spielen kannst mit anderen Leuten, wird noch eine ganze Weile dauern.
Ja. Also mir geht es da auch wirklich gar nicht um Spiele und um den Spieleinsatz, aber wirklich halt, wenn man dieses Video sieht, also googelt einfach mal Microsoft Mesh. Das ist...
Nein, nix hier googeln. Wir setzen den Link einfach total professionell nachher beim...
Erinnere mich dran.
Ja,
erinnere
mich dran.
Wenn es nicht dabei ist, hat Dan nicht seinen Job gemacht, mich nicht daran erinnert. So.
Frechheit.
ja, Verantwortung abgeben.
Dass ich daran denke.
Verantwortung abgeben, das ist das Geheimnis.
Aber ich denke auch gerade noch dran, ich hatte es auch notiert, wenn wir bei geupgradeten Konsolen sind, Sony hat bestätigt, weil du hattest ja auch vorhin gemeint, Spiele werden immer größer, die interne Platte auf der PS5 ist ja platzmäßig, verhältnismäßig beschränkt.
Ich glaube, die ist
600 Gigabyte groß.
Also schon mehr, also ich glaube, das
ist effektiv. Offiziell ist die 800 Gigabyte groß, aber nutzen kannst du davon 600.
700, glaube ich,
oder irgendwas. 700 ja. Oder so. Und das neue Call of Duty beispielsweise nimmt sich davon schon mal direkt die Hälfte. Ne? Dann ist alles voll und du kannst keine PS5-Spiele auf USB-Sticks installieren. Kannst du mit PS4-Spielen machen, aber keine PS5-Spiele. Ne? Deshalb wurde praktisch von Anfang an spekuliert, dass man irgendwann diese interne SSD, die da drin ist, entweder tauschen oder upgraden kann. Es gibt tatsächlich einen zweiten Slot und jetzt ist bekannt gemacht worden, dass quasi dieses Feature kommt in dem Sommer-Update. Also irgendwann mal ab Sommer kann man dann seine schweineteure Konsole, die es nirgendwo zu kaufen gibt, aufschrauben ohne Garantieverlust und dann eine genau diesen skeptischen Blick hatte ich dann auch drauf. Und dann eine andere M2 SSD dann reinflanschen.
Ja, der Punkt ohne Garantieverlust, dass es alles so reibungslos funktionieren wird. Ich traue das
relativ vielen Leuten
nicht zu.
Daran glaube ich absolut nicht.
Obwohl so ein M.2-Slot da was einzusetzen eigentlich relativ einfach ist, das werden viele Leute nicht hinkriegen, beziehungsweise so panisch vor dem Ding sitzen und denken, ich mache jetzt alles kaputt und dann machen sie es doch kaputt.
Ich weiß jetzt nicht direkt, wo sich physisch dieser Einschub befindet. Ich habe halt ein Demontagevideo von der Konsole schon gesehen. Weiß jetzt aber auf Anhieb nicht, wo, aber wenn die das ansatzweise clever gemacht haben, dann ist das irgendwo, wo du relativ leicht und ohne Probleme drankommst. Vielleicht sogar in so einer Art Hotswap-Einschub am hinteren Teil und würde dann natürlich einen großen Unterschied machen. Ne? Weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, wie viel haben immer diese USB-Sticks und diese Speicherkarten? Ich kann es nicht noch erinnern, PS2 und PS1, diese Memory-Karten, die du damals gekauft hast, 4 Megabyte und dann gingen 3 Spielstände drauf und die Dinger haben 50 Euro gekostet oder so.
Die guten alten
Zeiten. Die absolute Abzocke. Hier kannst du jetzt eine Samsung SSD reinschmeißen, die 90 Euro kostet oder so, ein Terabyte groß ist. Also das wird glaube ich, ein großer Meilenstein für die Konsolengeschichte, wenn das
nachher geht. Hast du mitbekommen, ob die Terabyte-Zahl begrenzt ist? Also ob das nur irgendwo geschützt wird bis zu einem gewissen...
Nein.
Also im Sinne von nicht mitbekommen oder nicht begrenzt?
Nicht mitbekommen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form begrenzt ist.
Boah, ist ja schon geil. Da kann man so 2 Terabyte immer reinhauen.
Ja, direkt einfach 4 oder so.
Okay, irgendwann wird es preislich ein bisschen, also wenn deine SSD mehr kostet als die Konsole irgendwann, dann wird es grenzwertig.
Also wir sind mittlerweile bei M.2 SSDs, die kosten für ein Terabyte 100 Euro.
Ja, ich weiß, aber wenn du jetzt eine Vierer nimmst, das ist nicht einfach das Vierfache, sondern das ist teilweise...
Das ist dann das Viereinhalbfache, ja.
Ja, und dann bist du schon bei der Preis von einer...
Und,
von einer
aber dafür hast du dann ausgedient. Da kannst du,
bis das nächste Call of Duty kommt.
Kannst du 8-mal Call of Duty drauf installieren, wenn du das brauchst. 8 verschiedene Spielstände.
Das ist schon, also da lobe ich mir Valheim, um wieder zum
dem
Punkt zu kommen.
Sind wir, haben wir wieder den Bogen zurückgeschlagen.
Ja, aber es geht eigentlich noch weiter. Weil wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Punkte hier mit draufgepackt, die von dir kamen. Also, was ich noch interessant fand, ist, also wir hatten ja auch das Spiel vorgestellt, Fall Guys. Das war sozusagen der Erfolg des letzten Sommers, Spätsommers,
Herbst. Der Erfolg des Confinements, ja.
Genau. Und das Spiel, beziehungsweise das Studio, wurde jetzt von Epic aufgekauft. Also von Epic, die halt Epic Games haben, Epic Games Studios und Epic Games
Store. Ja, die haben einfach, genau, die haben einfach den Entwickler mitsamt der Lizenz und tutti quanti alles aufgekauft.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Spiel jetzt auch aus dem Steam Store verschwindet.
Ziemlich sicher nicht.
Also das ist eigentlich, das wäre ins eigene Fleisch schneiden, aber Epic ist ja da relativ, wie soll ich sagen, die machen immer wieder Exklusiv-Deals mit anderen Entwicklern, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass zumindest Zusatzinhalte exklusiv bei denen dann stattfinden werden.
Das könnte ich mir vorstellen, dass erste DLCs oder so dann...
Einfach nur Skins, dass einfach verschiedene Skins einfach beim Epic Store dann exklusiv sind und Weil Skins funktionieren immer gut. Aber gut, das ist halt ein Punkt, da kann man jetzt bei dem Kauf halten, was
das,
man will.
Das Einzige, was quasi in diesem peripher zu diesem Kauf jetzt quasi dazu kam, ist, sie überlegen halt aus Fall Guys dann irgendwann mal so eine Art Free-to-Play Modell zu machen. Also, dass du es kostenlos spielen kannst, aber halt Zusatzinhalte kaufen musst. Ähnlich wie sie es ja mit Rocket League gemacht haben, was ja auch Epic gehört. Dieses Rocket League.
Gehört das auch mittlerweile Epic?
Ja, ja.
Seit wann?
Seit immer?
Glaube nicht. Also, mach du mal die Recherche, ja.
Nein, die haben das auch irgendwann gekauft, glaube ich. Aber die orientieren sich praktisch an Rocket League so als Modell. Ne? Und
ich habe gerade eine Breaking News hier.
Brechende Neuigkeit.
Die Sims 4
ja?
führt endlich Doppelstockbetten ein und die Fans feiern das. Ah, jetzt unironisch, aber ich bin jetzt echt ein bisschen überrascht. Also ich sehe das hier gerade so nebenbei. Doppelstockbetten, dass es die noch nie gab, habe ich mich echt jetzt ein bisschen
verirrt. Hast du einen News-Ticker für alles, was Sims 4 oder Doppelstockbetten ist? Oder
genau, was? Doppelstockbetten. Ich bin ein Doppelstockbetten-Fan.
Ja, klar.
Ich schlafe nur in Doppelstockbetten. Das okay. Macht, ich mag die Höhe.
Ah, du schläfst immer gerne oben.
Klar.
Okay.
Weil alles, nee, ist okay.
Weil was?
Sachen fallen runter.
Sachen fallen runter. Ja, ah, okay.
Mach erst daraus, was du willst. Ich wollte jetzt irgendeinen dummen Spruch bringen. Ich bin gerade ein bisschen am Durchschauen, jetzt irgendwie.
Also keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe im Doppelstockbett immer oben geschlafen.
Ich habe eine Geschichte, wo ich unten geschlafen habe, die ist jetzt nicht schlimm. Okay. Geschichtsstunde. Einfach, weil es gerade passt. Ganz weg von Spielen. Ich war einmal.
Ich hätte keine Frage stellen dürfen.
Genau. Das ist ganz schlimm. Mach's ganz, ganz kurz. Das war eine Klassenfahrt am Ende des Jahres, ja. Als ich in Deutschland in Trier auf der Schule war. Und war halt der letzte Abend der Klassenfahrt. Mehrere Leute sind halt rausgegangen, was trinken gegangen. Mhm. Ich war einer der letzten, der zurückkam, mein Doppelstockbett. Kumpane,
ja.
der war schon relativ blau früher nach Hause, also ins Hostel gegangen. Ja. Als ich dann ins Hostel reinkam und in den Gang rein, wo halt unser Zimmer war, stellte ich entsetzt fest, dass unser Bett
total überflutet war.
Nein, mit ihm auf dem Gang stand.
Okay, die Geschichte ist harmloser, als ich jetzt dachte.
Nee, die ist auch eigentlich relativ harmlos, aber es ist einfach nur komplett irgendwie so, okay, was läuft? Weil der hatte die anderen Leute.
Ich war jetzt auf Körperflüssigkeiten.
Nein, gar nicht.
Drei Öffnungen
vorbereitet. Na gut, was er da gemacht hat, keine Ahnung. Ja, aber der hat wohl so geschnarcht und so einen Auftrieb gemacht, dass die den mit dem Bett einfach auf den Flur rausgedrückt haben. Ich fand es anfangs sehr lustig, bis ich festgestellt hatte, Moment.
Dann musst du auch draußen.
Mein Bett ist ja unten. es hat eine Minute gedauert, bis ich gedacht habe, so Moment, du nimmst einfach die Matratze und nimmst ins Zimmer rein und pennst auf der Matratze auf dem Boden. War eigentlich ganz okay. Aber wohl unser Lehrer ist irgendwann in der Nacht mal von seinem Zimmer aufs Klo gegangen und hat dann ihn da gesehen und war einfach nur so, ja gut, ne, ist Klassenfahrt. Aber ja, ich war etwas überrascht, belustigt und gleich irgendwann dann schockiert, wie gesagt, mit der Realisierung, dass ich da irgendwie jetzt auch auf dem Flur schlafen müsste. Bis dann mir die Erleuchtung kam. Nein, man kann eine Matratze rausnehmen. War eine schöne Klassenfahrt. Berlin. Immer eine Reise wert.
Man müsste noch mal 16 Jahre alt sein.
17. Ich glaube, 17.
Gut geraten.
Dann gibt es noch eine kleine News hier. Naja, Battlefield, es wird ein neuer Teil geben. Wer wundert, ne? War ja schon bekannt.
Also mich wundert es schon, weil sie ja ein großes Tamtam um das Fünfer gemacht haben und das dann ja sang- und klanglos eingestellt haben, die Entwicklung, alle da drumrum.
Das Fünfer gab es doch.
Ja, ich weiß. Aber ich meine, als das Fünfer rauskam, hieß es ja, oh, wir werden das jahrelang supporten und es wird mehrere Add-ons dafür geben und wir werden die ganze Brutalität des Konfliktes abbilden. Rauskam dann nur noch das Pazifik-Add-on, aber es gibt keine Italiener, keine Russen, keine Franzosen, keine...
Aber ist das nicht, also ist das Battlefield 5 oder ist das nochmal das Battlefield 1? Also
Nein, es ist Battlefield 5.
Sicher? Okay.
Ja, ja, also EA hat sich da komplett verzählt. Also da muss man auch Grafzahlen nochmal vorbeischicken. Es gab 1942, Vietnam 2042, dann gab's das Zweier, dann gab's 3, 4, 1, aus was für einem Grund auch immer, und danach kam 5. Und okay. Battlefield 5 ist das mit den weiblichen Soldaten mit prosthetischem Arm und Cricket-Schläger.
Gott, ich habe das irgendwie, also ich habe den Überblick verloren über die ganzen Battlefield-Sachen. Ja.
Nein, das ist das Spiel, in dem sie halt auch weibliche Soldaten eingeführt haben und davon mal völlig weggeklammert, haben sie halt damals ja großes Tamtam drum gemacht, dass sie quasi alle Aspekte dieses Konfliktes abbilden wollten, haben jetzt aber die gesamte Ostfront beispielsweise einfach total weggelassen, keine italienischen Truppen, keine französischen Truppen.
Das Ding ist halt
einfach weil es keine Sau mehr gespielt hat.
Ja, aber wie soll ich sagen, es ist halt immer dieses, speziell halt große Publisher haben das Problem, sie müssen sehr viel Geld ins Spiel reinstecken, dann kommt es raus, dann hat es halt nicht diesen Erfolg, den sie halt haben. Und dann bringt es halt auch nicht wieder dieses Geld, was dann nötig wäre, um halt diese Zusatzinhalte halt
weiterzuentwickeln, genau.
Das ist halt,
ja, und deshalb arbeiten sie halt jetzt am Sechser. Und interessanterweise haben sie die Need for Speed Entwickler jetzt abgezogen, um Need for Speed nicht mehr zu machen, sondern bei Battlefield mitzuhelfen.
Also was heißt, klingt jetzt dramatisch, als es ist. Also, die haben halt gesagt, Moment, ihr macht jetzt erstmal kein Need for Speed weiter. Wir brauchen euch drüben bei Battlefield. Und jetzt machen die da bei Battlefield halt mit. Ist halt.
Aber Criterion Games heißen die ja. Die haben auch einen Battlefield-Teil schon gemacht, glaube ich. Oder zumindest einen Port haben die gemacht.
Wie werden die geschrieben?
Criterion.
Mit C?
Mit C, ja.
Mit Y?
Nein, mit I. Criterion Games. Haben zumindest an irgendeinem Battlefield-Teil schon irgendwo mitgefummelt, glaube ich.
Also die haben sehr viel Burnout gemacht, die haben dann Need for Speed gemacht. Battlefield Hardline.
Ah, das Hardline, genau, deshalb kann ich mich nicht dran erinnern. Das und? Ist dieses seltsame, muss man aber ganz brutal so sagen, das ist dieses seltsame Polizisten gegen Bankräuber Battlefield, das halt total schräg war. Ja, ja.
Wie gesagt, Battlefield geht irgendwie seit Jahren an mir vorbei, obwohl ich immer wieder Spaß dran hatte und das eigentlich das Spielprinzip lieber mag als Call of Duty. Mhm. Wobei bei Battlefield mich manchmal es genervt hat, dass du irgendwo rumgelaufen bist und piu, tot warst. So, was war jetzt? Ach, da hinten war der Sniper. Okay. Aber die haben natürlich auch an dem wunderbaren Spiel Star Wars Battlefront 2 mitgearbeitet. Lassen wir das nicht mal sein. Und eigentlich, nee, das Hot Pursuit Remaster kam letztes Jahr raus. Ja. Und die sind von einem neuen Teil dran, aber das haben die jetzt mal auf Eis gelegt.
Genau, ja.
Ist halt.
Was meiner Meinung nach besser ist. Also
ja, das Ding ist aber auch, die Begründung war, glaube ich, kann ich doch nachvollziehen, mit ganzen Corona-Pandemie-Gedöns. Man ist weniger effektiv in verschiedenen Bereichen und da braucht man teilweise mehr Leute. Und ich denke mal auch, dass die Entwicklung an Need for Speed noch nicht so weit fortgeschritten war, dass der jetzt irgendwie.
Ja, ne? das ist auch bei diesem neuen Battlefield, ich nenne es jetzt einfach mal Battlefield 6, keine Ahnung, ob es nachher auch wirklich so heißt. Vielleicht ist es ja das heiß erwartete 2143 dann irgendwann endlich mal wieder. Aber anscheinend soll die Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten sein. Wesentlich weiter als alle anderen Battlefields zuvor bei diesem Zeitpunkt und so weiter. Totales Marketing-Sprech von EA halt wieder. Also
ich muss auch sagen, dass eigentlich, also das Einzige, was ich mittlerweile EA zugute halte, die haben ja auch, wie soll ich sagen, die publishen und lassen halt auch Indie-Games entwickeln. Also, naja, es sind ja keine Indie-Games mehr in dem Fall, aber also kleinere Spiele. Beispiel war jetzt Way Out von, Moment, muss mal kurz schauen. Way Out, weil das ist ein Entwicklerstudio, was halt auch ist ja was toll, Interessantes in der Pipeline hat.
Das und zwar, ist dieses Prison Escape.
Genau, also Hazelight Studios. Und der Chefentwickler hatte auf den Game Awards schon mal so zwei sehr markante, sehr ins Gedächtnis einprägsame Auftritte. Und Ja, Hazelight Studios, die sind gerade an einem Spiel dran, was jetzt auch demnächst rauskommt, hat auch, glaube ich, schon mal kurz hier drauf hingewiesen im Podcast. Und das heißt It Takes Two. Es ist mal wieder ein Spiel, was man halt im Koop zusammenspielt und auch nur im Koop spielen kann. Mhm. Eine Art von Spielen, die es in meinen Augen viel zu wenig gibt. Ja, da sollte man vielleicht auch mal ein Auge drauf haben. Das kommt jetzt raus am 26. März. Ich behaupte mal, bis eine neue Folge rauskommt, ist das Spiel schon raus. Ob wir es hier besprechen werden, keine Ahnung.
Ist vermutlich gar keine so heikle Aussage.
Ja, also ich rechne mit der nächsten Ausgabe so um den 26. oder ein bisschen später. Also früher wird es auf keinen Fall der Fall sein. Aber jedenfalls halt mal It Takes Two im Auge, aber dann gehe ich jetzt auch mal kurz rüber. Hast du noch irgendwie kurz was?
Eigentlich nicht. Doch, hier die Geschichte mit Stadia. Google hat praktisch sämtliche Eigenentwicklungen eingestellt. Ja? Also die selbst designten Spiele wird es jetzt für diese Spiele-Streaming-Plattform wird es gar nicht mehr geben. Stattdessen wird man sich halt dann anscheinend wohl drauf konzentrieren, erstmal die Technik ans Laufen zu kriegen, was, wenn wir ehrlich sind, gar keine so schlechte Idee ist. Aber jetzt nicht mehr auf Eigenentwicklung setzen. Und anscheinend, haben sie halt in so einem Earnings Call mal zugegeben, anscheinend ist einer der Gründe, warum sie diese Eigenentwicklung eingestampft haben, tatsächlich, dass Microsoft ZeniMax gekauft hat, ne? Und das dann quasi als Kollateralschaden bedeutet, dass Microsoft bzw. Bethesda dann jetzt so einen großen Player am Markt darstellt, dass Google dann nicht mehr die Möglichkeit sieht, dann selbst mit eigenen Spielen irgendwie punkten zu können, sondern man halt einfach nur noch die eigenen hinten anstellt und Ports halt anfertigt. Ne? Fand ich interessant, weil Stadia klang halt auf dem Papier irgendwie nach etwas, was Leuten gefallen könnte, die jetzt keine Hardcore-Spieler sind, sondern eher so diese dann und wann mal ein bisschen was zocken Klientel, ne? Weil die brauchen dann nur diese Streaming-Box, die brauchen diesen Controller und dieses Abo, was blank geraten 30 Euro im Monat kostet und können dann halt so viel zocken, wie sie möchten und brauchen sich dann nicht darum zu kümmern, einen Rechner abzugraden, eine Konsole zu kaufen, die Spiele zu kaufen. Das heißt, das richtet sich meiner Meinung nach halt wirklich einfach an Leute, die dann und wann mal so Gelegenheitsspieler sind. Ne? Und ich glaube, die gräbst du auch eher an, indem du halt die breite Masse bekannten Spiele anbietest und nicht irgendwie was aus der eigenen Produktion, die es dann wiederum auf den großen Konsolen nicht gibt, von denen man also nicht gehört hat. Zweifelhafte Qualität, ich weiß nicht, ob das gezogen hätte, ganz ehrlich. Also von daher, meiner Meinung nach ein guter Schritt, fand es nur einfach lustig, dass das quasi zugegeben wurde von Google, dass das praktisch Kollateralschaden von diesem ZeniMax-Deal ist. Ne?
Ja. Aber ich bin gerade hier am Schauen, weil ich ja gerade schon gemeint hatte, dass It Takes Two im März jetzt noch rauskommen wird, habe ich jetzt mal geschaut, was jetzt diesen Monat noch so rauskommen wird, ein Spiel allgemein.
Aha, sind vermutlich wieder jede Menge.
Puh, ganz ehrlich, es ist sehr viele Sachen, die irgendwo schon mal auf einer anderen Konsole halt rausgekommen sind, wie, ich sag jetzt mal, Sea of Solitude, Mortal Shell, Yakuza, Like a Dragon und auch Yakuza 6, glaube ich, das sind alles jetzt Teile, die jetzt diesen Monat rauskommen sind, die man schon vorher irgendwo gesehen hat, aber auch ein paar Sachen, wo ich jetzt komplett überrascht bin. Postal Redux. Das kommt jetzt nochmal raus für die PS4, aber was ich mehr bemerkenswert finde, ist, das kam letztes Jahr raus für die Switch.
Mhm.
Dass Nintendo so ein Spiel auf die Switch lässt, was ja eigentlich relativ kontrovers ist. Also,
keine Ahnung, solche Spiele, ich meine, wenn die eine Jugendfreigabe irgendwo kriegen, dann warum sollen sie nicht auch auf der Switch kommen? Ne? Die Switch ist ja quasi diese Plattform für alle möglichen Indie-Games. Und was ist Postal, wenn nicht ein absolutes Indie-Game? Ne?
Was ich auch interessant finde, ist, dass in diesem Monat gibt sozusagen einen kleinen Showdown. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt morgen am 5. Harvest Moon One World raus. Harvest Moon ist eine Reihe, die ich eigentlich immer sehr gerne gespielt habe. Mittlerweile aber, weil Harvest Moon ist eigentlich mittlerweile, wie soll ich sagen, die richtige Reihe.
Die richtige Reihe heißt Story of Seasons, ne?
Genau, und da kommt ein Teil raus, auch für die Switch dann wiederum, am 26. diesen Monats. Deswegen ein kleiner Showdown der Reihen, weil die Namensrechte haben die Entwickler eigentlich sozusagen, das ist, müssen dann, wenn der Entwicklerstudio heißt, vermutlich hier, wenn das alles hier so stimmt und alles richtig ist, Marvelous Interactive ist, Marvelous, ja doch, Interactive, als Publisher und Entwickler hier. Und ja, die hatten die Namensrechte von Harvest Moon verloren. Und Harvest Moon wird mittlerweile entwickelt, oder zumindest jetzt dieser Teil hier, von Rising Star Games ist der Publisher und Natsume ist der Entwickler. Jedenfalls, beide Spiele, selbes Prinzip. Mhm. Einige Teile sind dann wiederum gut, einige sind wiederum schlecht. Wenn man solche Spiele mag, kann ich immer nur an Stardew Valley verweisen, weil das eigentlich das Spiel ist, was das alles, was halt dieses Spiel ausgemacht haben, früher am besten zusammenfasst oder halt, ja, macht. Und dann nochmal kurz schauen, was jetzt noch rauskam. Also es kommen jetzt ein paar Spiele raus. Zum Beispiel jetzt Apex Legends kommt jetzt für die Switch raus. Interessiert vielleicht den einen oder anderen, aber mich lässt es kalt.
Wenn es dieses Cross-Platform-Play erlaubt,
das wäre
ja quasi die große Frage. Kannst du erstens deinen Account mitnehmen in dieses neue Spiel? Gut, dass du es neu kaufen musst, geschenkt, aber kannst du deine Spielstände, deinen Account, deine Erfolge, deine KDR, kannst du die mitnehmen? Und zweitens kannst du halt auch mit deinen Freunden spielen, weil dann wäre es tatsächlich ein Grund, sowas zu kaufen, damit man sagen kann, ich kann es auch unterwegs spielen.
Hier ist noch ein Spiel, was ich habe es in irgendeinem Zusammenhang von einer Weile gesehen oder davon gehört. Das heißt, Mundown ist ein Horror-Adventure-Spiel in einem Schwarz-Weiß-Look. Ist halt ein Indie-Spiel. Das kann man sich mal anschauen, wenn man so.
Hölle, das sieht super spooky aus.
Ja, ja, also ist jedenfalls sehr. Oh Gott, das sieht jetzt wirklich. Das ist ein. Sehr viele Bienen, die einen angreifen.
We spooky five me. Was zur Hölle?
Kleines Kind vor der vom Fenster und links neben ihr ist seltsame Sachen. Jedenfalls
sofort wieder weg. Das ist ja.
Wenn ihr Bock auf Horror-Adventure habt, schaut euch mal vielleicht dann Mundown an. Am 16.3. kommt's raus. Ansonsten, glaube ich, wäre es wenig Interessantes dabei. Obwohl hier, das ist. Moment, kann das jetzt? Das kommt jetzt, glaube ich, für alles raus. Ist auch ein Remake. Space Startopia. Sagt ihr das was?
Ja. Das ist von den Machern von diesen alten Theme Park Manager und Hotel Manager und so weiter, ne?
Also, ist jetzt der Entwickler Realm Forge? Ist das auch
von damals? Das glaube ich nicht. Okay. Aber es ist quasi, wenn ich mich richtig entsinne, ist es praktisch diese Sorte spielen. Du managst so eine Weltraumbasis
und
musst dann quasi zusehen, dass das für alle Beteiligten irgendwie von Vorteil ist, was du
machst. Genau, du machst halt, du lockst neue Aliens an, die wiederum höhere Ansprüche haben, du musst deine Basis verbessern, ausbauen und so weiter.
Genau.
Publisher ist Calypso Media und die hatten mir auch das Spiel, dann vorletztes Jahr mittlerweile, auf der Gamescom mal kurz gezeigt, ist ein Spiel, was ich mir eigentlich damals, als das Original rauskam, anno dazu mal, das ist wohl 2001 rausgekommen, schon etwas her, mir mal holen wollte, kam aber nie dazu, werd aber jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt es jetzt nachholen, weil zumindest jetzt der Bedarf jetzt nicht bei mir da ist, aber wer halt so Simulation, wie soll man das nennen, Strategie, Managing-Spiele halt mag, kann sich das mal anschauen.
Ja.
Und für den Rest, ach ja, hier noch, was auch interessant ist, Monster Hunter Rise, also das erste Monster Hunter, glaube ich, für die Switch, kommt am 26.3. raus. Oh Gott, die Sprache versagt mir.
Dann wird es höchste Zeit, aufzuhören.
Genau, deswegen schauen wir noch kurz, was noch da vielleicht interessant ist, aber ich glaube, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt die eine oder andere interessante Informationen oder auch Geschichte oder auch sonstige Informationen halt bekommen.
Doppelbecken-Anekdoten.
Genau, ne, das ist doch, also habt ihr auch Doppelbecken-Anekdoten. Ja, also siamesische Zwillinge.
G-Jeff, warum hat deine Mutter dir erlaubt, zwei Becken zu haben?
Also meinst du jetzt diese Becken oder Becken zum Schwimmen? Also mein siamesischer Zwilling ist mittlerweile nicht mehr unter uns. Ich habe ihn verschwinden lassen? Nein.
Ich habe ihn direkt nach unserer Konzeption bereits assimiliert.
Genau, er ist ein Muttermal an meiner linken Hüfte. Nee, aber habt ihr auch Doppelstockbettengeschichten für uns? Ja, du hast was losgetreten hier. Aber die viel wichtigere Frage, die relevantere Frage, habt ihr selbst mal in Valheim reingeschaut? Wollt ihr vielleicht zu uns auf dem Server vorbeischauen? Oder dass wir euch besuchen und euch vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie ihr besser euer Haupthaus bauen sollt und wie ihr an die geile Rüstung kommt aus Stahlplatten.
Versprich nicht zu viel, wir sind jetzt erst bei Eisenerz angekommen.
Das letzte ich bin bei Bronze, glaube ich. Also
Eisen.
Okay, wir werden heute Abend noch ein bisschen Eisen abbauen und Eisenbahnen herstellen. Ja, wie gesagt, hinterlasst uns einen Comment. Wir sind mittlerweile auch sozusagen auf Instagram, ist noch etwas leer, aber ihr könnt uns da finden. Hat mir gedacht, dass die coolen Kids da mittlerweile sind, da gehen wir mal lieber darüber und nicht bei die Boomer auf Facebook. Und
das gehört alles demselben Echsenmenschen.
Ich weiß, aber die eine, die aus die.
Sind das Hubschrauber?
Hubschrauber? Oh mein Gott, wir werden gespottet.
Schnell, mach aus! Los. Wir müssen. Lösch die Disketten!
Wenn wir uns nicht mehr melden, wir sind. Da, tschüss!